Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Während im Osten des Landes weiter hart gekämpft wird, hat diese Woche eine neue Regelung für wehrpflichtige Entrüstung ausgelöst in der Ukraine. Ein Thema gleich in unserer Sendung. In der geht es außerdem um junge Menschen in Griechenland, die aus dem fatalen olympischen Erbe Athens noch das Beste rausholen wollen. Und es geht um Proteste in Nordmazedonien, die mit dem langwierigen Beitrittsprozess in die Europäische Union zusammenhängen. Das Leben vieler Menschen in der Ukraine ist durch den Angriff Russlands stark eingeschränkt. Das gilt besonders für Männer zwischen 18 und 60 Jahren. Sie dürfen das Land nicht verlassen und müssen sich für den Wehrdienst bereithalten. Diese Regelung wurde in dieser Woche zeitweise verschärft. Wehrpflichtige Männer sollten auch den Ort, an dem sie gemeldet sind, nicht mehr ohne Erlaubnis verlassen dürfen. So wollte es die Führung der ukrainischen Armee. Die Entrüstung, die war groß. Staatspräsident Selenskyj schaltete sich ein und die Armeeführung kassierte ihre eigene Anordnung wieder. Das ist ein Thema, über das wir heute sprechen mit dem freien Journalisten Ivan Hajvanovic. Er schildert uns derzeit immer freitags seine Beobachtungen aus der Ukraine und ist uns telefonisch aus Kiew zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Hajvanovic.
Guten Morgen, Herr Rudde.
Erklären Sie uns doch erstmal bitte, warum genau war die Aufregung so groß?
Eben weil die Leute das so wahrgenommen haben, dass sie ohne Erlaubnis sich gar nicht bewegen dürfen. Obwohl tatsächlich ein entsprechendes Gesetz seit 1992 gilt. Und jetzt die Militärstab hat einfach beschlossen, ein Verfahren zu entwickeln, um dieses Gesetz umzusetzen, ja, anzuwenden. Weil glücklicherweise wir davor keinen Krieg hatten. Aber in der Gesellschaft wurde das wahrgenommen wie eine starke Beschränkung der Rechte. Jetzt ist das aufgehoben für eine Nacharbeitung oder Überarbeitung.
Das heißt, dass, wenn ich das richtig verstehe, hätte das ja auch Männern sozusagen es unmöglich gemacht, unter Umständen zum Beispiel einfach vom Osten in den Westen des Landes zu gehen, dorthin zu flüchten und vielleicht dort ihre Familie wiederzutreffen.
Das ist eben unklar. Das war unklar von diesem Gesetz, weil es auch um die Terminologie geht, die ziemlich veraltet ist. Aber eigentlich auch jetzt müssen die Männer, die fliehen vom Osten des Landes an einem neuen Ort, sich anmelden und eben sich auch bei dieser Behörde, bei diesem Kreiswehrersatzamt anmelden.
Und welchen Zweck hat die Armee damit verfolgt?
Um besser die Reserven für Einberufung zu sehen und zählen und die Pläne zu erstellen. Natürlich sind nicht alle hundertprozentig bereit, sich anmelden oder in die Militär zu gehen und zu kämpfen. Es gab sogar einige Fälle, die Personen zur Bestrafung sozusagen einberufen wurden. Beispielsweise vor einigen Wochen gab es eine quasi Razzia oder so etwas in Kiewer Nachtclubs und dort wurde über 200 Personen sozusagen festgenommen und ihnen wurden diese Einberufungsbescheide ausgestellt. Und das hat auch auf ziemlich große Kritik gestoßen, weil so ein Ansatz eigentlich Menschen abwertet, die mobilisiert worden sind oder freiwillig zur Verteidigung des Landes sich gemeldet haben.
Das heißt, Einberufung als Strafe für verbotenes Verhalten in Zeiten des Krieges hört sich so an, als wäre da auch etwas Willkür im Spiel. Wie bewerten Sie das?
Ich sehe das auch kritisch, weil Leute, die als Strafe diese Einberufungsbescheid bekommen haben, die sind nicht motiviert, erstens. Und wenn eine Person eine Ordnungswidrigkeit oder ein Straftat begangen ist, dann muss diese Person nach einem Gesetz bestraft werden. Und nicht, man darf nicht eine Einberufung als eine Strafe nutzen.
Herr Jovanovic, lösen wir uns ein bisschen von diesem Thema und sprechen über die Kämpfe, die sich ja weiter vor allen Dingen im Osten und Südosten des Landes konzentrieren. Diese Woche hat nun der Gouverneur der Region Donetsk der Zivilbevölkerung zur Flucht geraten. Es geht dabei um hunderttausende Menschen. Wie nehmen Sie das in Kiew wahr? Kommen dort vermehrt Geflüchtete an und wie sieht es noch weiter westlich im Land aus?
Eigentlich nein, das fällt in Kiew definitiv nicht auf. Im Gegenteil, es leben immer noch weniger Menschen in der Hauptstadt als vor dem Krieg und man sieht nicht, dass neue Flüchtlinge kommen. Glaube ich, dass ähnlich ist es auch im Westen des Landes, weil diese wenige 1,5 oder bis 200 Menschen, die letzte Zeit geflohen sind, werden im Lande aufgeteilt und absorbiert sozusagen. Deswegen merkt man nichts.
Besonders umkämpft ist unter anderem die Stadt Slowjansk in der Region Donetsk. Sie waren vor 2 Jahren länger in der Stadt und haben dort im Auftrag des Südwestrundfunks für ein Radiofeature recherchiert, in dem es um die Frage ging, ob Slowjansk noch Ukraine ist oder schon Russland. Stand jetzt bewertet, wie wird die Antwort auf diese Frage langfristig lauten?
Ich würde sagen, dass jetzt sich Slowjansk entschieden hat, für einen ukrainischen Vorposten zu sein. Zum Beispiel ein Bürgermeister von Slowjansk, der früher der Partei von Viktor Janukowitsch, diesem berüchtigten ehemaligen ukrainischen Präsidenten, angehört hat. Er wurde Bürgermeister von Slowjansk auch im 2014 und es wurde ihm danach vorgeworfen, er hätte nicht genug oder gar nichts getan, um die Stadt zu verteidigen. Und jetzt zeigt er sich entschlossen und ist aktiv an der Organisation der Verteidigung der Stadt beteiligt und bezeichnet direkt die russische Seite als die Feinde. Obwohl ich auch nicht ausschließen kann, dass auch diese Städte aufgeben werden. Nach einem großen Widerstand und nachdem die russischen Streitkräfte große Verluste zeigen werden.
Herr Jovanovic, letzter Aspekt in unserem Gespräch. Sprechen wir über den Wiederaufbau der Ukraine. Auch der ist ja bereits Thema. Und wenn man so sagen darf, gerade wird der Ukraine international ja reihenweise Hilfe zugesichert beim Wiederaufbau, zuletzt auf einer Konferenz in Lugano in der Schweiz. Welche Bedeutung haben solche Initiativen für die Menschen in der Ukraine?
Die Menschen wollen das hören, wir wollen Hoffnung haben, dass es tatsächlich eine Hilfe, eine finanzielle Hilfe unter anderem kommt, weil wenn ich sogar persönlich diese Nachrichten lese, wenn ich die Zerstörungen beobachte, die Ameisen laufen über meine Haut, es ist furchtbar, es ist kaum vorstellbar, wie groß die Zerstörungen bereits sind. Deswegen ist oder sind diese Konferenzen, diese Initiativen sehr wichtig. Andererseits ist das ziemlich abstrakt.
Der freie Journalist Ivan Jovanovic war das. Er ist uns derzeit immer freitags in Europa heute zugeschaltet und liefert uns seine Einschätzungen und Eindrücke aus der Ukraine. Herr Jovanovic, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen und passen Sie auf sich auf.
Gerne, alles Gute.
Geht es um einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union, stehen momentan oft die ukrainischen Ambitionen im Fokus. Doch schon viel länger drängt Nordmazedonien auf die Zugehörigkeit zur Staatengemeinschaft. Anfang dieser Woche sprach EU-Ratspräsident Charles Michel nun von einem nahenden Durchbruch. Was durchbrochen werden muss, das ist das bulgarische Veto gegen einen Beitritt Nordmazedoniens. Frankreich hat hierzu auf den letzten Metern seiner Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag gemacht. Ausgerechnet Frankreich, das die Osterweiterung der EU zwischenzeitlich selbst ausbremste und damit die Leidensfähigkeit Nordmazedoniens auf eine weitere harte Probe stellte. Schließlich hatte vorher der südosteuropäische Staat sogar schon seinen Namen geändert auf Drängen Griechenlands. Längst wähnen sich Teile der Bevölkerung als Spielball der EU und gegen den aktuellen Kompromissvorschlag, den Bulgarien bereits angenommen hat, gehen sie auf die Straßen. Im Laufe dieser Woche eskalierten die Proteste. Wolfgang Fichtel berichtet.
Und wieder taumelt Nordmazedonien auf eine innere Zerreißprobe zu. Niemals Nordmazedonien, nur Mazedonien, Mazedonien, rufen sie wütend vor dem Parlament in Skopje. Und nein zur EU. Banner mit Porträts von Abgeordneten der Regierungspartei werden verbrannt. Dabei hörte es sich doch nach vorsichtigen Entspannungsübungen an, nach dem letzten, für den Westbalkan so frustrierenden EU-Gipfel in Brüssel. Kleine, hoffnungsvolle Schritte in dem verstockten Verhältnis zwischen Bulgarien und Nordmazedonien. Das kleine, stolze, 2 Millionen Einwohnerland, die ehemals jugoslawische Teilrepublik Mazedonien, wartet seit 17 Jahren auf den Beginn der Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union. Es hat sich widerwillig umbenannt in Nordmazedonien, damit Griechenland sein Veto aufgibt. Und dann blockierte das EU-Nachbarland Bulgarien. Um das aufzulösen, hat Frankreich auf den allerletzten Metern seiner Ratspräsidentschaft einen Kompromiss vorgeschlagen, in dem Nordmazedoniens Ministerpräsident Dimitar Kovacevski zumindest eine Basis für neue Gespräche sieht. Wir haben die einmalige Gelegenheit, endlich EU-Mitglied zu werden, das Land besser zu entwickeln. Das sind wir unseren künftigen Generationen schuldig. Es ist Zeit für kluge Entscheidungen. Dabei geht es erstmal nur um die Entscheidung, für neue Gespräche ein paar Bedingungen Bulgariens zu schlucken. Die Aufnahme der nur 3.500 Köpfe großen bulgarischen Minderheit in die nordmazedonische Verfassung zum Beispiel. Etliche, viel weitergehende Bedingungen wären erstmal auf Eis gelegt, könnten aber jederzeit wieder aufgekocht werden, später in den erstrebten Beitrittsgesprächen. Das ist der Haken daran. Keine kluge Entscheidung, jetzt einzulenken, sagt deshalb Christian Mickovski, der Vorsitzende der größten nordmazedonischen Oppositionspartei, nationalkonservativ, europakritisch. Er warnt, Nordmazedonien solle nur bulgarisiert werden. Wir brauchen Europa nicht, wenn wir uns assimilieren müssen. Ich will nicht zu Europa gehören, weil ich das Recht habe, ein Mazedonier zu sein, der die mazedonische Sprache spricht und für sein kulturelles Erbe kämpft. Mickovski weiß, dass er die Regierung blockieren kann. Für Verfassungsänderungen bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit, die die Regierung nicht hat. Beim letzten Mal, als es um die Namensänderung ging, ließ die Regierung zudem das Volk abstimmen. Es war knapp, eine Regierung zerbrach am Kompromiss, der damals schon den Weg in die EU freimachen sollte. Und jetzt schon wieder eine neue Zerreißprobe. Jeden Abend Demonstrationen gegen neue Zugeständnisse. Wir sollten den Staat Mazedonien bewahren. Niemand. Und diese Demonstrantin meint, die Europäische Union, niemand sollte sich da einmischen. Wir sollten das Problem selber lösen, nicht dass Mazedonien der ständige Verlierer bleibt. Das ist es, was die Lage so explosiv macht. Das Gefühl, ewiger Verlierer zu sein, mit einem kleinen Land, in dem selbst noch zwei Volksgruppen zueinander finden müssen, Mazedonier und Albaner. 47 Polizisten wurden bei einer der letzten Demonstrationen verletzt, 11 davon schwer. Es fielen Schüsse. Oppositionsführer Mickovski postet ein Foto mehrerer Randalierer, einer mit Waffe in der Hand. Das ist der Mann, der mich heute Abend töten sollte, behauptet Mickovski auf einer nächtlichen Pressekonferenz. Albaner sollen provoziert haben. Vieles kocht jetzt wieder hoch in Nordmazedonien.
Nordmazedoniens steiniger Weg in die EU, Proteste gegen Zugeständnisse an Bulgarien. Ein Beitrag von Wolfgang Fichtel. Olympische Spiele sind weit mehr als ein sportliches Großereignis. Die Frage, ob man sie ausrichten sollte, wird politisch und gesellschaftlich kontrovers diskutiert. Denn die Erfahrung zeigte oft, Olympia wird viel teurer als geplant, neue Wettkampfstätten werden nachher nicht ausreichend genutzt, die Umwelt leidet. Mittlerweile hat das Internationale Olympische Komitee einen Reformprozess für mehr Nachhaltigkeit und weniger Kosten angestoßen. Mit Paris für die nächsten Sommerspiele 2024 und Mailand für die Winterausgabe 2026 fanden sich nach längerer Zeit mal wieder europäische Ausrichter. Vorher jedoch zogen reihenweise Städte ihr Interesse an Olympia zurück, von Hamburg über Innsbruck bis nach Rom. Als besonders schlechtes Beispiel für das olympische Erbe gilt bis heute Athen 2004. Dort wurden nach den Sommerspielen tausende Menschen im schicken Athletendorf angesiedelt. Klingt gut, war aber nicht zu Ende gedacht. Warum und wie junge Griechinnen und Griechen das Athletendorf jetzt zu neuem Leben erwecken wollen, schildert uns Verena Schelter.
Ein paar junge Leute, alle zwischen 21 und 30 Jahre alt, stehen vor einem Zaun mit dicken Metallstreben. Auf der anderen Seite befindet sich ein Schwimmbad, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist. Man kann sehen, dass es schon viele Jahre nicht mehr benutzt worden ist. Die einst strahlend blaue Farbe ist schmutzig und überall wuchert das Unkraut. Angeliki, mit 21 Jahren die jüngste der Gruppe, deutet mit der Hand in Richtung Becken.
Wir haben es vor ein paar Jahren gereinigt. Es sollte wieder betrieben werden. Aber es ist nichts passiert.
Heute kann man sich kaum vorstellen, dass in diesem Schwimmbecken einst Spitzensportler wie der legendäre US-amerikanische Schwimmer Michael Phelps trainiert haben. Jetzt ist das Bad, wie so vieles im olympischen Dorf in Athen, verwaist. Dabei hatte die Stadt eigentlich so viel vor. Während der Spiele sollten die Sportler möglichst komfortabel untergebracht sein. Dementsprechend hochwertig wurden die zweistöckigen Wohnhäuser gebaut. Das olympische Dorf besteht aus rund 2300 Wohnungen. Nach dem Ende der Spiele wurden diese an Familien verlost. 2006 durften sie dann einziehen. Sie erhielten eine Wohnung zusammen mit einem formlosen Vertrag, eine Art Nutzungskonzession. Demnach sollten sie für 30 Jahre jeden Monat etwa 240 Euro bezahlen. Danach gehen die Wohnungen in ihren Besitz über und sie können sie offiziell vermieten, verkaufen oder vererben.
Mir persönlich hat es sehr gut gefallen. Es war toll. Ein himmlischer Ort. Alles hat funktioniert. Überall hat man etwas Schönes gesehen. Von der Natur bis zu den Häusern, die alle gleichmäßig gestrichen waren. Oder den hübschen Springbrunnen.
Erzählt Athanasia. Die 27-Jährige war 12 Jahre alt, als ihre Familie ins olympische Dorf gezogen ist. Während die Siedlung für die Kinder anfangs wie ein einziger großer Spielplatz war, ist bei vielen Erwachsenen die anfängliche Freude schnell verflogen, sagt Vasilis.
Unsere Eltern sind an diesen zunächst schönen Ort umgezogen, aber das Leben hier war schwer. Wenn man in anderen Bezirken aufgewachsen ist, in lebendigen, aktiven Nachbarschaften, und dann hierher kommt, kann man depressiv werden.
Es fängt schon damit an, dass die Siedlung sehr weit außerhalb vom Stadtzentrum ist, ca. 24 Kilometer. Am besten erreicht man das olympische Dorf mit dem Auto, etwa 30 Minuten dauert die Fahrt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln können es schon mal mehrere Stunden sein, weil die Anbindung so schlecht ist. Auch sonst existiert praktisch keine Infrastruktur. Für die rund 10.000 Einwohner gibt es gerade einmal eine Apotheke, einen kleinen Kiosk und eine Bäckerei. Weil ein soziales Konzept gefehlt hat, wurde das olympische Dorf schnell zu einer Trabantenstadt, sagt Konstantinos.
Wir sind dankbar für die Wohnungen, aber auf sozialer Ebene wurde alles falsch gemacht. Es geht immerhin um 10.000 Menschen, nicht um 300. Wir sprechen über eine ganze Stadt.
Deswegen nehmen die jungen Leute die Sache nun selbst in die Hand. Sie nennen sich Neue Generation Olympisches Dorf und haben sich in einem ehemaligen Olympia-Infostand ein Büro eingerichtet. Mittlerweile hat es sich zu einer Art Jugendzentrum entwickelt. Hier kann man Bücher ausleihen, quatschen, Spiele spielen oder mithelfen. Sie wollen, dass das olympische Dorf wieder schön wird, reparieren Dinge, die von Randalierern zerstört wurden, räumen auf. Und nicht nur das.
Ein Traum, den wir haben, ist, alle olympischen Dörfer in der Welt zu vereinigen. Wir möchten ein Netz gründen, sodass man Ideen austauscht. Wie sieht das nach den Olympischen Spielen aus?
Sie haben bereits versucht, Kontakt mit München aufzunehmen, um zu verstehen, wie es dort funktioniert. So könnte der Geist von Olympia auch über die Spiele hinaus Städte überall auf der Welt miteinander verbinden.
Olympia und seine gesellschaftlichen Folgen, wie junge Menschen das Leben im ehemaligen Athener Athletendorf neu gestalten wollen, berichtete Verena Schelter. Mit ihrem Beitrag endet Europa heute an diesem Freitag. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch und ein schönes Wochenende.